Johannes 20, heute unser Abschnitt. Vers 19-23. Es war am Abend des Ostertages, des großen Auferstehungstages. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir haben ja heute eine ganz schreckliche Glaubenskrise. Die hat sich natürlich schon lange angedeutet. Die geht schon Jahrhunderte zurück auf die Aufklärung, wo der Mensch mit seinem Verstand sich als den Mittelpunkt der Welt angesehen hat und hat alles, was außerhalb von ihm stand, kritisch beäugt. Es war eine Zeit auch, wo sich viele Wissenschaften befreit haben von jedem Druck, unter dem sie sich gefangen fühlten. Aber eine Zeit, wo man mit seiner Vernunft alles durchdringen wollte, Vernunftglaube. In dieser Zeit des Vernunftglaubens war, wir haben schon erwähnt, der Matthias Claudius ein Glaubenszeuge, es waren Einzelne. Aber es war vor allem wunderbar, wie in dieser Aufklärung immer wieder Bibelkreise entstanden sind. Im Remstal gibt es keinen einzigen Ort, in dem damals nicht mitten in der Aufklärung Leute sich versammelt haben, Weingärtner um die Bibel herum, und dann erlebt haben, dass sie eine ganz weite Ausstrahlung haben. Natürlich braucht man dazu nicht eine bestimmte Ausbildung, sonst entscheidend ist, dass Jesus, der Herr, das beruft. Lasst euch auch nie erschrecken, dass es Institutionen gibt wie die Kirchen, die dann meinen, sie müssen alles reglementieren. Ich finde das super, dass Jesus nie irgendwie gesagt hat, wie das organisiert werden soll in der Christenheit. Nicht mal hat Jesus uns klare Anweisungen zur Taufe gegeben. Darum kann man sich ja endlos streiten, wie man getauft werden soll, ob als Kind oder als Erwachsener im fließenden Wasser oder ob es auch im See genügt oder ob die Kindertaufe zulässig ist. Das ist ein kleiner Spielraum, auch in der Organisationsform, aber ich möchte immer Mut machen, wer irgendwo ist, der soll einfach sagen, wir setzen uns zusammen und wir kommen über der Bibel zusammen, gerade heute, wo es so viel Tod ist in unseren Orten. Und ihr werdet merken, wie das einfach wächst. Und wir wollen nicht Probleme wälzen mit der Bibel, sondern wir wollen einfach Lesefrüchte sammeln. Was jeder entdeckt, einer aus unserer Gemeinde, heute ist der Vorsitzende oder Generalsekretär im Verband der deutschen Ingenieure, der Paul-Martin Schäfer, der hat als Bundeswehrsoldat in Ludwigsburg an das schwarze Brett einen Zettel gehängt: Suche Christen zum Bibellesen. Und er hat gewusst, was das bedeutet, und da hat sich ein Bibelkreis gesammelt. Und das ist wunderbar, wie man auch das wählt. Manchmal ist es schwierig, Leute zu finden, darum darf man beten. In Stuttgart war es Helmut Wenzelmann, ein Steuerfachmann im Oberkirchenrat, der einfach... Damals war es so träg in dem Jungmännerkreis, in der Waldkirchengemeinde. Ich sagte, wir wollen jetzt einfach mit der Bibel anfangen und nur noch zentriert dort weitermachen und dann ein weites Herz haben für die Leute. Hat dann den offenen Abend gegründet. Das war eine tolle Arbeit mit über 300 Mitarbeitern. Das waren Leute, die haben ja Theaterabende gemacht. Aber wenn dort einer dabei war, nach wenigen Sätzen waren die bei Jesus. waren so tolle Mitarbeiter, die haben das verstanden, auch mit Querulanten umzugehen. Es war eine tolle Ausstrahlungskraft. Wir haben ja die großen Evangelisationen gemacht auf dem Schillerplatz mit ein paar tausend Leuten stehend, mit Ulrich Parzani. Es war ja nur möglich, weil diese Mitarbeiter da waren. Und dann hat am Ende Ulrich Parzani gesagt, jetzt drehen Sie sich um, das sind lauter Christen, mit denen können Sie diskutieren. Und das war so lebendig. Vorher haben die anderen gesagt, der Teufel lässt sich die Stuttgarter Innenstadt nicht aus der Hand winden. Keinerlei Störung. Gar nichts war los. Das war in den Jahren, ich glaube 1980. Das ist einfach wunderbar. Und ich werde tolle Erfahrungen machen, denn Jesus baut Gemeinde. Und man braucht gar keine Organisationsform, was man nur braucht, dass man weiß, Jesus will durch dich etwas tun. Keinerlei Voraussetzung. Wir wollen ja die Leute nicht mit unseren Predigten überschütten, sondern wir wollen mit ihnen im Gespräch bleiben und sagen, lasst uns hier an einem Bibelabschnitt mal hören, was uns Jesus zu sagen hat. Und das ist ganz interessant, dass damals schon am Ostertag es erschütternd war, wie wenig Glauben in der urchristlichen Gemeinde drin war. Am Ostertag, Jesus hat den Tod zerbrochen, ist auferstanden, Triumphtag. Jesus kehrt dann wieder zurück in die himmlische Welt zu Rechten des Vaters und die Jünger zweifelten. Es bleibt bis heute so, wenn ihr die Ostergottesdienste anseht, da ist auch heute in den Kirchen wenig Triumph da. Heinz Sand war ja so ein liberaler Theologe, ein Journalist eigentlich, der hat ja die These aufgestellt, Jesus sei gar nicht auferstanden. Es gibt ja heute viele Theologen, die das meinen. Der Pfarrer an der Gensheide-Gemeinde hat auch gesagt, Jesus war kein Zombie, sondern aus dem Grab verwest. Das fängt das Gespräch schon an, ganz schlicht, wenn man Leute zusammenbringt. Aber das Herrliche ist, dass Jesus der ist, der immer wieder die Bewegungen anstößt. Aus der Christenheit kommen immer nur Bedenken und immer nur zaghafte Fragen, auch im Jüngerkreis. Selbst als Jesus bei der Himmelfahrt sie gesandt hat, geht hin in alle Welt, steht da, es waren nur 11 Männer, der 12. war verschütt gegangen, das war der Judas, der hat sich erhängt. Es gibt auch eine Verlustrate, oft eine hohe Verlustrate in der Gemeinde Jesu, aber da steht da, etliche aber zweifelten. Das macht uns immer mutlos, dass so wenig Initiative da ist zum Evangelisieren und zum Vorwärtsgehen, aber der Herr Jesus sendet sie. Und da heißt es, dass Jesus damals zu seinen Jüngern kam, als sie versammelt waren und die Türen verschlossen hatten aus Furcht vor den Juden. Das ist eine ganz große Not, dass bis heute die gläubigen Christen Bammel haben, wenn sie von Jesus reden sollten. Und das ist die große Not, dass die Jesusfreude fehlt. Auch das Wissen, dass Jesus stärker ist als alle Teufelsmacht in dieser Welt. Und das müsste uns eigentlich unerschrocken machen. Und wenn ihr einmal lest in den Geschichten der großen Reichsgotteswerke, war das immer so, dass es eine müde Sache war. Es war ganz gewaltig, als etwa die Erweckungsbewegung des Pietismus in Württemberg ausbrach. Da waren ja etliche Leute plötzlich wach geworden und haben gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir doch ganz anders stehen. Und da waren die Gorgen, die Weingärtner in Tübingen, die ja einen schlechten Ruf haben, waren zum Glauben gekommen und die haben gesagt, das können wir nicht in die Kirche auf einmal gehen und dazuhören. Wir würden gern über das Wort Gottes uns unterhalten. Dann haben sie sich in den Weinberghäuschen in Tübingen getroffen und haben dort Bibel gelesen, bis die Polizei sie untersucht hat. Was ist denn da los? Das ist Aufregung. Da versammeln sich Leute ohne theologische Aufsicht und lesen Bibel. Das ist ja sehr verbreitet. Lasst euch nie erschrecken, dass wir sind reichsunmittelbar von Jesus gesandt in dieser Welt. Und wo ihr seid, tut etwas. Und ihr werdet Tolles erleben. Da sagt, ich suche Mitchristen und wir wollen etwas tun für unseren Heiland. Und nicht bloß einen Kummerkasten aufrichten und irgendeine, wie heißt es immer, eine alten Frau die Karre schieben. Das sind so Beispiele. Nein, wir wollen den Namen Jesus bekannt machen. Und das ist großartig. Ich weiß noch, wie unser Bruder Müller, der da so lange in China war, in Esslingen war das an der Hochschule, sich mit den Chinesen versammelt hat, als er um 10 Uhr abschließen wollte, sagt, nein, nein, wir wollen noch weitermachen. Mensch, die Menschen sind doch so offen. Ich weiß gar nicht, wie die Arbeiten weitergehen. Ihr müsst da suchen, wo ihr seid. Und der Herr gibt euch Gelegenheit. Aber das dürft ihr wissen. Es war immer so, dass die Leute mehr Angst haben, als überhaupt möglich ist, und nicht den Mut haben, schon im ersten Jüngerkreis und Jesus, der immer ist, der die Erweckungen anstößt und eine tote Christenheit zum Leben ruft. Auch der Spott und die Verachtung war da, die Furcht vor den Juden, da immerhin, sie haben Jesus umgebracht und getötet, da ging es um Tod und Leben. Das ist bei uns ja noch nicht mal so schlimm. Und da versteht man, dass die Furcht hatten, was wird denn da sein? Aber ganz gewaltig, wie in wenigen Tagen dann plötzlich so viele Menschen zum Glauben kamen. Tausende am Pfingsttag, weil der Heilige Geist gewirkt hat. Und das ist ja das Geheimnis, dass der Herr die Türe auftut. Erste Christ in Europa war eine Boutiquebesitzerin namens Lydia, die diesen kostbaren Farbstoff Purpur verkauft hat und der Herr das Herz auftat. Das ist immer, wir können es gar nicht. Wir können es nicht. Die Herzen der Menschen sind verschlossen. Aber wenn ein Hauskreis macht, bitte nicht ein Hauskreis, wo man bloß diskutiert oder seine Erlebnisse oder seine Schwierigkeiten mit den Kindern erzählt oder was man sonst hat. Lasst uns aus der Bibel das Positive einmal rausbringen, was wir heute Abend mitnehmen. Und wenn da einer die kritischen Fragen stellt, sagt man, das können wir schon, bleib doch nachher zurück, dann reden wir noch. Die Leute sind meist gar nicht interessiert, dass wir die kritischen Fragen beantworten. Die kennt ihr ja immer. Was ist mit den Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben? Sind die auch verloren und so? Gibt es so eine Reihe von Fragen, die immer wieder kommen, woher nahm Kain seine Frau und so? Da gibt es so Fragen, die wir kennen. Die könnt ihr dann außerhalb abhaken. Sondern wir wollen das Positive rausbringen und das ist immer gesegnet. Wir wollen auch beten und es ist interessant, wie viele Leute sagen, doch, ich habe Interesse und wie Menschen auch zum Glauben kommen. Jesus ist in der Gegenwart da und das ist wunderbar, in seinem Namen wirken wir. Anders geht es nicht. Die Schwachheit der Christengemeinde und das, was sie wirkt, das Image, das interessiert uns gar nicht. Immer ein kläglicher Haufen und besonders, wenn wir selber dabei sind, machen wir den Haufen auch noch kläglicher. Wenn wir erheben das nicht nur, das tut gut, denn die Gemeinde ist nicht mehr fehlerlos, spätestens wenn wir dazugehören, denn wir haben ja unsere Fehler mitgebracht. Und dann erheben wir uns nicht mehr über die Gemeinde, aber wichtig ist, dass eine Gemeinde zentriert ist und das Thema hat, ein Bibelkreis, eine Gruppe, die von Jesus gesandt ist. Und so sind groß die Bewegungen entstanden und das ist immer so, dass Jesus seine Gemeinde baut, anders geht es nicht. Wir sind alle Versager, wir können es nicht, keiner konnte es. Und ausgerechnet der größte Missionar war vergleichbar ein Islamist, der Freude hatte, Christen zu töten. Der bei Stephanus dabei stand und sich freute, wenn Blut spritzte. Stephanus hatte Gefallen am Tode des Stephanus. Muss man sich mal vorstellen. Und er wurde der größte Heidenmissionar. Und er hat immer gesagt, ich will mich rühmen meiner Schwäche. Und ich bin der Schlimmste von allen Sündern, weil ich Jesus verfolgt habe. Aber Jesus kann das, er kann Menschen gebrauchen zum Dienst. Und mein erster Punkt ist, dass Jesus uns unbesiegbar stark macht. Was uns stark macht, sind nicht unsere Gaben. Es war ja vor einiger Zeit auch so ein unsinniger Gabentest. An dem Gabentest war immer was komisch, dass die Leute sich als Moderatoren gemeldet haben oder als Prediger. Ich habe nie erlebt, dass einer sagte, ich habe die Gabe zum Putzen, was in der Gemeinde ja auch nötig ist. Und dann kam auch die ganze Sache mit der Musikband. Darum sind die Bands so schnell ausgebreitet worden. Das war mir dann übertragen. Ob das immer so sinnvoll war, das möge ich bezweifeln. Nicht die Gaben, sondern Jesus hat immer unbegabte Leute berufen. Die Theologen haben nicht mehr in ihrem Studium von Jesus sowieso sehr wenig gehört. Sie haben sehr viel sich mit Zweifeln und Bedenken beschäftigt. Deshalb müsst ihr immer wissen, dass es immer unbegabte Leute sind. Das, was wir wissen, auch von unserer Unfähigkeit, aber die einen großen Glauben an Jesus haben. Und da geschieht etwas und die ihm vertrauen und vor allem wissen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist schon die gewaltige Botschaft. Und das ist die größte Nachricht, die wir weitersagen können, wenn ein Mensch begreift mit seinen ganzen Schwierigkeiten seines Lebens, wie soll er die bewältigen und wie kommt er in seinem Leben weiter, auch wenn er die Probleme hat mit sich selber und er selber gefangen ist in die Macht der Sünde. Das werden die wenigsten am Anfang zugeben, bis sie die Augen geöffnet bekommen, aber oft auch die Schwierigkeiten des Lebens und das große Befreiende, dass Jesus der Herr ist. Meine Frau und ich, wir haben uns ja vor über 60 Jahren einen Trautext gegeben und ausgewählt aus Epheser 1. Und Epheser 1, wenn man ihn mal anschaut, das finde ich so grandios, er ist sehr lang, aber es ist herrlich, dass wir Jesus erkennen, steht Epheser 1, Vers 17, Gott gebe uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das bleibt unser ganzes Leben die große Aufgabe, dass wir Jesus begreifen, den kein Mensch fassen kann. Mir hat jetzt eine Frau aus dem Frankenland angerufen, lieben Zellerin, tolle Bäuerin, großen landwirtschaftlichen Hof. Und sie hat auch in der Gemeinde in Wassertrüdingen haben die einen Streit. Und da haben die jungen Leute sich gekontert, weil die sagten, das singt doch die schönen Paul-Gerhardt-Lieder. Und da haben die gesagt, das kann man doch gar nicht singen. Was heißt denn das Abgrund? Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Jesus ist so groß, dass kein Mensch ihn fassen kann und das begreifen kann, was alles in Jesus drin ist. Das ist der Abgrund. In einer endlosen, weil ein weites Meer uferlos, die Jesus erkennt, und das hier aus Epheser 1, ich möchte ihn erkennen, die Größe und Macht, der von Anbeginn der Welt ist bis zur Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er gebe euch erleuchtete Augen. Unsere Augen sind ja blind, um die Wirklichkeit von Christus zu sehen. Augen des Herzens, Saint-Exupéry hat es ja schön angesprochen mit den Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. War uns wichtig damals, dass über unserem ganzen Leben die Erkenntnis stehen soll, was Jesus macht. Und das war toll. Wir haben unheimlich viele ausweglose Situationen erlebt. Schwierigkeiten, Feindschaften. Es war gar nicht so leicht. Zeitungsartikel wurden geschrieben, schon im Schwarzwald. Und alles war herrlich. Aber wir wussten, dass Jesus größer ist. Und wie er die Sache hinausführt, und wir haben gesagt, Herr, jetzt warten wir, wie du das löst und wie du uns Weisheit gibst. Und das ist der Mittelpunkt einer Gemeinde, wie schwach sie auch ist und wie sie armselig sie aussieht, wie der Kreis in der Jugendarbeit, die sich da sammelt. Wir sind unbesiegbar stark, weil Jesus bei uns ist. Die Statuten sind nicht wichtig, die Ordnungsfragen sind nicht wichtig, die Vereinsatzung ist gar nicht wichtig, die Taufregeln sind gar nicht wichtig, da kommen immer ein paar Fanatiker, die sagen, es muss jetzt alles neu werden. Nein, es ist auch in den Briefen des Paulus gar nicht geregelt. Wie soll man die Ältesten wählen und wie soll man das machen mit den Ältesten, wie läuft das ab? Wir reden so gerne über die äußeren Dinge der Gemeinde, da gibt es so einen Streit, soll man um 7:30 anfangen oder um 8:00, das sind die schwierigsten Gespräche, wo man oft stundenlang drüber debattiert und wo Feindschaften entstehen, seid doch locker. Aber damit wollen wir an einem ganz fest bleiben, dass wir von Jesus gesandt sind und dann gab es immer Aufbruch und Erweckung. Und wie groß der Widerstand war bei den Hugenotten, war das ja, vor über 1 Million Hugenotten haben ihr Leben gelassen in dieser schrecklichen Verfolgung des Staates, ein grandioses Unrecht, das da geschehen ist. Und heute, wenn wir noch diese Orte sehen, wie Lars und wo die Flüchtlinge herkamen, der Gendarmenmarkt in Paris, das sind die Franzosen gewesen, die Messier, die Missionars, die Politikerfamilien, alles, die Offiziersfamilien, das waren ja nur die großen Grafen, die durften allein ins Ausland fliehen. Die anderen wurden auf die Galeerenschiffe verbracht. Aber sie waren mutige Zeugen und bis heute ist das schade, dass Frankreich ein sehr schlecht evangelisiertes Land ist, weil das Land seine Evangeliumsboten vertrieben hat. Aber du musst wissen, du bist unbesiegbar stark, wenn Jesus bei dir ist und das Zeugnis ist so wichtig, dass wir weitergeben und die Gemeinschaften, die entstanden sind, war immer der Widerstand der Theologen, dass man sagt, man darf nicht ohne Theologen Bibel lesen. Ich liebe ja so sehr den Johann Jakob Schütz, der mein Lieblingslied gedichtet hat, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Johann Sebastian Bach hat über dieses Lied allein eine ganz große Kantate gemacht. Wer Musikfreunde hat, kennt das, kann ich ja heute übers Internet alles schnell reinziehen und holen. Das war ein Württemberger, dessen Großonkel hat die Tübinger Universität gegründet, ein Jurist in Frankfurt. Und er war ganz eng mit Jesus verbunden. Aber er hat gelitten unter der Herrschaft der Theologen in Frankfurt. Und er hat immer wieder gesagt, ihr macht alles so feierlich. Er wollte gern das Abendmahl mehr als Gemeinschaftsmahl machen. Und dann war er schon auf der Abschussliste der Theologen. Er hat einen guten Freund gehabt. Das war der William Penn. Der hat ja Pennsylvania gegründet, den großen Staat. Und er wollte mit William Penn dort hinaus. Ihm hat es begeistert, dass man in Amerika keine Staatskirche hat, dass die Gemeinden sich frei organisieren dürfen. Aber dann hat der Frankfurter Magistrat eingegriffen und sagte, Johann Jakob Schütz sei so ein guter Steuerzahler, den müsste man unbedingt da behalten. Er starb sehr früh, mit 50 Jahren. Aber die Pfarrer haben dann, wie er auf dem Sterbebett lag, und sagt, ich möchte noch das Abendmahl haben, haben die ihm gesagt, er müsste zuerst ihnen sagen, ob er das Augsburger Bekenntnis unterschreiben könnte. Dann hat er gesagt, er hätte eigentlich das Augsburger Bekenntnis nicht gelesen, hat er Bibel gelesen. Und er hat gesagt, dann werden sie das Abendmahl ihm nicht geben. Und sie haben sich dann geweigert, ihn zu beerdigen. Er ist bei Nacht und Nebel beerdigt worden. Ich sage, jeder Hund ist würdiger beerdigt worden. Einer der großen Glaubenszeugen 1650. Und dieses herrliche Lied, wunderbar, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Mit Mutterhänden leitet er, die seinen stetig hin und her gibt, unserem Gott die Ehre. Ein ganz wunderbares Lied hat er uns geschenkt. Und das war so, zu dieser Zeit war es so strikt geregelt. Er war nämlich der Erste, der zusammen mit einem anderen eine Gemeinschaftsstunde, eine pietistische Gemeinschaftsstunde gegründet hat. Philipp Jakob Spener war Prediger in Frankfurt und er ging nach der Predigt hin, wo Spener sagte, wir müssen eigentlich Hausversammlungen haben. Und dann haben sie die Hausversammlungen gemacht. Spener hat sich dann schnell zurückgezogen, der ist nach Berlin gegangen, an die Nikolaikirche. Aber Johann Jakob Schütz hat weitergemacht mit dieser Hausversammlung und dann gingen die Angriffe los. 50 Jahre später war es auf einmal schon erlaubt, dass man Hausversammlungen machen darf ohne Theologen. Das war immer so, und wo sie gesagt haben, uns geht es nicht um die Ordnungen und um die Zuständigkeiten, sondern uns geht es darum, dass das Wort Gottes läuft. Und in der ganzen Welt ist das so, ganz besonders bei den Hausgemeinden in China, dass das die Mitte ist und das ist das Zentrum, weil das der Mensch vom Wort Gottes her lebt. Und das braucht man besonders in unseren Gemeinden, wenn das oft so karg ist. Und ihr werdet auch erleben, es sammelt junge Leute, gerade junge Konfirmanden, die haben ein Interesse, ein offenes Ohr. Und jetzt sehe ich die prächtigen jungen Leute. Macht das doch. Ihr werdet erleben, wie der Herr mächtig wirkt und wie die größten Jugendarbeiten entstehen können. Sie sind immer entstanden. Das Wort Laie liebe ich überhaupt nicht. Von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren und die gebraucht wurden. Und wir haben eine Botschaft. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Lass dich nicht ängstigen in dieser turbulenten Welt. Ich stehe hinter dir und das macht uns mutig, auch wenn du ganz allein bist. Jesus beauftragt dich und Jesus sendet dich. Und das ist herrlich, dass wir weitergehen dürfen und das auch tun. Ich finde das nicht sehr gut, wenn wir immer meinen, wir müssen das vom Blatt ablesen. Ich finde das, wenn wir mit allen ungehobelten Dingen einfach frei reden, unseren Glauben bezeugen und in einer Lebendigkeit das tun können. Herrlich, wenn das in unserer Zeit wieder entsteht, ein neuer Aufbruch, eine Erweckung. Die große ostafrikanische Erweckung ist entstanden. Blasio Kigosi, ein junger Evangelist mit 22 Jahren, hat gesagt, ich ziehe mich zurück. Einmal, ich will einfach mit der Ruhe einfach reden, was ist meine Lebensaufgabe. Das war in Ruanda und in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und da hat sie zurückgezogen nach einigen Wochen, kam er aus seiner Hütte wieder raus und hatte plötzlich eine Botschaft. Und die Menschen kamen zum Glauben massenweise. Nach wenigen Wochen starb er. Es war interessant, wie Gott auch diesen Blasio Kigosi weggenommen hat. Aber diese ostafrikanische Bewegung hat ganz Ostafrika verändert. Und später, als der Mau Mau Aufstand gegen die Engländer ausbrach, waren es gerade die erweckten Christen der ostafrikanischen Erweckung, die vielfach gestorben sind, weil sie zwischen den Fronten Frieden gebracht haben und nicht sich beteiligt haben an dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Und das war eine große Bewegung, die in die ganze Welt hinausgestrahlt hat. Und das ist herrlich, eine Lebendigkeit, die aus der Begegnung mit Christus kommt und die Menschen erfasst hat. Und dann sehen wir, dass unser Dienst ist, Jesus hat den Auftrag gegeben, von seinen Wundmalen zu reden. Ich habe ja auch in meinem Leben erfahren, wie man gesagt hat, man braucht das Blut Jesu nicht. Ich hatte eine Patentante aus einem Missionshaus, die immer gesagt hat, die schreckliche Schlachthaustheologie, doch das Blut ist wichtig, weil es keine andere Versöhnung für unsere Verlorenheit gibt. Kein anderes Opfer, auch nicht irgendeine große Tat, kann dein Leben mit Gott in Ordnung bringen, als der Opfertod von Jesus. Und das ist im Alten Testament schon abgebildet bei der Opferung Isaaks. Und das geht dann durch das ganze Alte Testament, durch den Opferkult hindurch und bei den Propheten. Das Opfer der Tiere, die geschlachtet werden, kann uns doch nicht vor Gott gerecht machen, bis Gott seinen Sohn Jesus sendet, an Weihnachten. Und er geht den Weg zum Kreuz. Und das ist das Geheimnis, das wir verkünden, dass wir vor Gott Schuldige sind, unser Leben nicht selber in Ordnung bringen können, sondern wir glauben Jesus und der großen Vergebung und die Jesus über uns wirken kann. Und das ist herrlich, dass wir auch in unserer Originalität, jeder in seiner Art, das anders machen kann als andere. Und das ist auch so lebendig bei den Zeugen. Das finde ich auch immer wieder schön, wenn verschiedene dann reden, wie gestern Abend auch erzählen aus ihrem Leben, wie sie da gebraucht wurden, in unserer Schwäche, in unserer Ohnmacht und immer auch, dass wir sagen, wir sind sehr fehlerhafte Leute. Das zuerst, dass wir predigen, was wir selber brauchen. Das hat Hofacker, der Erweckungsprediger, immer gesagt, ich predige, was ich selber brauche. Ich habe diese Versöhnung von Jesus nötig und ich sage diese Botschaft. Und wir merken auch, dass wir immer Widerstand kriegen. Ich habe mir da notiert, wie das bei den Erweckungsbewegungen war, da haben sie so Worte gemacht, was die Verkehrten nicht ärgert, die Schäden der Zeit, nein, was die Verkehrten nicht ärgert, das erbaut die Bekehrten auch nicht. Also wir wissen immer, es gibt Ärgernis, manche regen sich auf und dann, was nicht tötet, macht nicht lebendig und die Biene, die keinen Stachel hat, macht keinen Honig. Also wir wollen das immer wieder sagen und wissen, das ist ganz normal, dass sich Leute aufregen. Lütz Schäufler sagt ja immer das schöne Wort von Theo Lehmann, hat sich niemand beschwert, dann hat sich auch niemand bekehrt. Das geht immer durch den Widerspruch durch, das müssen wir wissen, da kommen Leute, die irgendetwas meckern, aber das gehört auch dazu, aber es sind andere, die getroffen werden vom Wort. Und das war bei Jesus auch schon nicht anders, aber wir sind gesandt in diese Welt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Kann man das denn vergleichen? Jesus wird vom Vater, himmlischen Vater, an eine verkehrte, verlorene Welt gesandt. Die Sendung von Jesus ist doch nicht mit unserer Sendung vergleichbar. Doch, Jesus sagt das wortwörtlich, wie mich der Vater gesandt hat. Du bist ab Montag, also jetzt am Ende der Freizeit, nein, ab Mittwoch, wieder in einer fremden Umgebung und Jesus sendet dich hin, dass du ihn bezeugen sollst als ein Bote des Evangeliums. Was hat Jesus für Widerspruch erfahren? Interessanterweise am meisten Widerspruch von frommen Leuten. Was war denn das mit den Pharisäern? Das waren doch solche Eiferer, die sich so angestrengt haben. Warum war denn dieser Widerspruch so groß? Weil bei den Pharisäern der Punkt war, wir können das selber mit unserer Frömmigkeit. Und das ist überhaupt das größte Hindernis. Und das werdet ihr auch wieder erleben, dass Leute sagen, ich bin doch getauft und ich bin doch konfirmiert und das ist alles richtig. Und die haben nie begriffen, dass das neue Leben nur aus einer Verbindung mit Christus kommt. Und darum müssen wir diesen Widerspruch auch aushalten und diese Auseinandersetzung, dass oft die meisten Feinde der wirklichen Verkündigung aus frommen Kreisen kommt, aber die nur eine äußere Frömmigkeit haben und Christus und seine Kraft nicht kennen. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann gibt uns Jesus die beste Ausrüstung mit. Die beste Ausrüstung, nehmet hin den Heiligen Geist. Ganz schlimm, dass eine große Unsicherheit besteht über den Heiligen Geist. Das verstehe ich nie, warum eigentlich. Weil Jesus es in Johannes 14 und Johannes 16 gesagt hat, dass er den Heiligen Geist sendet. Und was ist der Heilige Geist? Der Tröster. Was heißt der Tröster? Er ist der Anwalt. Er ist der, der uns vor dem Thron Gottes vertritt. Er, der in unser Leben redet, der uns auch das Wort Gottes verständlich macht. Das liegt an diesem Wort Paraklet, das verschiedene Bedeutung hat, das Wort des zum Heiligen Geist. Er ist das. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht mehr wie Jesus an Raum und Zeit gebunden, sondern der Heilige Geist wird überall, in der weiten Christenheit, in der ganzen Welt, jetzt in China und in Indonesien und auf dem Schönblick. Das ist so herrlich, dass der Heilige Geist wirkt. Und nochmal, gerade in Johannes 14 und 16, wo das Werk beschrieben wird, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet für die Sünde. Die Sünde ist einem Menschen nie bewusst. Höchstens sagt er, ich habe zu viel gegessen, das ist meine Sünde. Nein, dass er die Augen öffnet, dass ich ein verlorener Mensch vor Gott bin. Und wenn das einen überkommt, das ist ganz großartig. Es ist wunderbar, wenn die Augen geöffnet sind, weil es auf einmal echt wird. Und dann öffnet sich das Bibelwort und das ist die andere Seite des Heiligen Geistes gezeigt. Er wird mich verklären. Jesus verklären, dass ich ihn erkenne, er ist der Heiland und ich kann das fassen mit meinem Glauben. Ganz wichtig, was ein Luther dann sagt, der Heilige Geist macht mir das Glauben überhaupt erst möglich. Ich kann mit meinem menschlichen Intellekt nicht das Glauben machen. Es ist ein Geschenk, der mich mit seinen Gaben erleuchtet. Er schenkt mir dieses Licht des Glaubens. Denn Christus ist nicht verborgen, sondern nur wir Menschen, die nur an das Sichtbare glauben. Natürlich, das ist gar kein Glaube, das vergeht. Diese ganze Welt vergeht und ich vergehe in dieser Welt, aber das Ewige und Unsichtbare ist nur mit dem Geist Gottes enthüllt und uns klargemacht. Und wo ist das größte Kapitel vom Heiligen Geist? Römer 8. Wir leben nicht mehr nach unserer Fleischesart, sondern wir leben mit dem Geist. Ihr seid nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Wir müssen geistliche Menschen werden. Wer den Geist von Jesus nicht hat, der ist kein Christ, sagt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Wieder die Motette, so wunderbar, von Johann Sebastian Bach, mit dem Lied verknüpft, Jesu meine Freude, und dann die Verse dort aus Römer 8. Besser kann man es nicht mehr erklären. Und deshalb ist es so wichtig, Jesus gibt uns seinen Geist. Er hat diese Jünger damals symbolisch angeblasen, das musst du nicht machen. Das ist dann alles heute in charismatischen Versammlungen nachgeäfft, oft fast in einer Albernheit. Sondern wir wissen, er gibt den Geist Gottes. Wo steht denn das? Das steht in Lukas 11. Da steht drin, wenn wir Verlangen haben, meint ihr, dass einer von euch einem Baby im Kinderwagen eine Schlange als Speise gebe? Wenn ein Baby schreit, er sagt, ihr seid doch arge Leute, böse Leute. Keiner von euch ist so schlecht, dass er dem Baby, wenn es Hunger hat, eine Schlange oder einen Skorpion in den Mund steckt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ganz einfach, bitte drum und er gibt dir den Heiligen Geist. Ich sehe nicht, sind nur die Auswirkungen, die ich erleben kann. Darum ist die Gemeinde Jesu stark. Es ist gar nichts anderes nötig, weil das anblickt, was im Heiligen Geist genannt ist. So war es auch in der Pfingstpredigt, als Petrus eine Bibelarbeit hielt oder eine Predigt, bohrt sich das ins Gewissen des Menschen auf einmal. Das ist die Wirkung des Geistes. Und sie wachen auf und verstehen das und sagen, was sollen wir denn tun? Und dann sagt Petrus, lasst euch taufen und glaubt an Jesus, der euch die Schuld eures Lebens vergibt. Und das ist auch der Dienst, den wir tun sollen. Was ist der Dienst? Was soll ich machen? Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Merkwürdig, dass das Thema der Sünde kaum eine Rolle spielt in weiten Teilen der Christenheit, es ist das zentralste Thema, auch bei so Erweckungspredigen wie bei Billy Graham. Können Sie lesen in Büchern Friede mit Gott, wie er das in schlichter Weise mit den Beispielen, man kann nur lernen, man darf ja kopieren. Ich kopiere ja laufend. Ich habe in meiner ganzen Bibliothek aus vielen Jahrhunderten die Bücher und schöpfe da und nehme das. Es gibt kein Copyright. Wir haben das Evangelium empfangen durch Zeugen. Jetzt nehmen wir das, was heute brauchbar ist und nehmen das doch, was er sagt. Das habe ich da gelesen irgendwo und gehört und das ist ein gutes Beispiel. Und wie ist das denn, wo Menschen ihre Sünde entdecken? Die größte Sünde ist, dass ich Jesus, den Sohn Gottes, ablehne. Dass ich ihn aus meinem Leben verbanne, obwohl er mir doch das Leben geben will und mein Leben heilen will. Und ich lebe ja an diesem schrecklichen Zwiespalt. Ich will eigentlich gottgefällig leben und tue das nicht. Und ich kriege das in meinem Leben nicht zusammen. Und das Wunder, dass mit der Vergebung von Jesus ein Neues anbricht. Die neue Geburt durch Wasser, das ist die Reinigung, und durch den Geist, der mir Christus gibt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist wunderbar, das neue Leben, das Christus in dir anfängt. Und das ist wunderbar, wenn man das hat. Diese Botschaft ist die Kernbotschaft, die wir verkünden. Und das Wunderbare ist, dass in allen Völkern und den Indianern oder in den Koreanern oder wo überall die Sündenerkenntnis erst durchs Evangelium möglich ist. Und das ist der Anfang eines Christenlebens. Alle anderen Dinge, die wir probieren, haben keinen Sinn. Da beginnt das neue Leben und Christus hat das da. Und in diesem neuen Leben, der Mensch, der die Vergebung Gottes empfangen hat, da kann plötzlich Christus wirken. Da ist plötzlich die Quelle da, die wirkt und dein Leben wird brauchbar und neu, herrlich, dass wir das sagen dürfen, das Schlimme, die Sünden behalten, ja, das darf man einem Menschen auch sagen, der sagt, ich will das nicht, auch in der Christenheit, wo Menschen dem Wort von Jesus widersprechen und sagen, ich bleibe dabei, ich brauche das nicht. Ich sage, ich habe Gemeinschaftsprediger erlebt, die gesagt haben, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Und da kann ich nur sagen, dann bleib dabei. Du musst mit diesem Mann mal vor dem Herrn stehen. Und das ist eine endgültige Entscheidung. Es tut uns immer schwer, wenn wir das erleben. Und wenn wir das sagen, es ist ein Angebot, das man ergreifen muss, eine Chance. Besonders wichtig ist mir immer, junge Menschen sind sehr offen und sehen auch deutlicher die Sünde ihres Lebens, oft als alte Menschen oder Erwachsene, die oft schon verhärtet sind. Alte Menschen sind ganz verhärtet. Das ist ganz arg schwierig, alte Leute noch zu Jesus zu führen. Auf dem Sterbebett habe ich keine 5 Bekehrungen erlebt. Die kann man der Hand abzählen. Das gibt's fast nicht, weil man da so verhärtet ist und erst recht im Alter will man nie eingestehen. Aber das Wunder geschieht, der Geist Gottes bricht sich Bahn. Aber ich will einfach Mut machen, diesen Dienst weiter zu tun. Das ist das Herrliche, durch das die Christenheit sich ausgebreitet hat. So sind die Germanen zum Glauben gekommen, die waren ja Wodans Jünger und sind durch kappadozische Kriegsgefangene zum Glauben gekommen und sie machten ihre Herren zu Brüdern. Diese kriegsgefangenen Christen haben ihre gotischen, blutrünstigen Militärs zum Glauben an Jesus gebracht durch ein schlichtes Zeugnis. Und das ist immer wieder so. Und ich freue mich immer wieder, wenn man dann hört, wie Leute sagen, ich bin da zum Glauben gekommen. Ich habe ja mal, als ich in Prag war, in der Bibelschule, kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, ich bin in Schramberg zum Glauben gekommen. Und nun war die Talgemeinde in Schramberg, die hatte keine Jugendarbeit und da war überhaupt nichts los und auch der Pfarrer war sehr liberal. Ja, wie kann man da zum Glauben kommen? Und dann erzählt er, die Fräulein Bieräugel, so ein toller Name hat die ja gehabt, Bieräugel, das war eine pensionierte Studienrätin, ich kannte sie immer nur, die hat sich so altmodisch gekleidet, dass ich sagte, die kann bestimmt keinen jungen Menschen zum Glauben führen. Und ja, wie war das denn? Und dann erzählt er, die hat Englisch-Nachhilfe kostenlos angeboten. Und da sind viele hingegangen und dann hat sie Kakao gekocht und sagt, den Kakao kriegen die, die noch da bleiben, wenn ich biblische Geschichten erzähle. Und er sagt, ich habe den Kakao gewollt und blieb da. War in Prag in der Bibelschule, war beim Christusbund, war in Nähe von Balingen Pastor einer Baptistengemeinde und ist schon lange heimgegangen zum Herrn, ich glaube im Alter von 40 Jahren. Wunderbar, aber dass das Jesus kann, da denken wir immer, das muss doch ein Schmittig sein, Motorradfahrer mit dem Helm oder was. Ja, das sind unsere Vorstellungen, aber der Heilige Geist wird ganz anders. Bleib du selber treu und Jesus gebraucht dich an deinem Platz. Und das ist ganz wunderbar, ist eine Berufung und die Vollmacht, die er gibt, die Befähigung und die Vollmacht, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist ganz wunderbar, das sind nicht unsere gelehrten Worte, nicht unser Charme, das ist ein Irrtum, wenn man meint, ich sehe so schön aus und darum kann ich Menschen zu Jesus führen oder die Gaben, die ich habe, ich bin so intellektuell begabt. Nein, ganz furchtbar, das Weise und Kluge oft gar nicht durchbrechen. Aber sei du in dem Dienst zu Jesus treu und du wirst staunen, was du machen kannst. Warte nicht, bis irgendwelche anderen kommen, sondern beginne das und so war es in allen Generationen vor dir in der Christenheit, wie Menschen gewirkt haben und er sendet uns. Und das ist, dass Jesus das kann, dass er durch uns hindurch wirken kann. Ich weiß noch, wie ich auch angefangen habe, aber an der Jugendarbeit war das schön. Ich habe einfach auch Ansprachen auswendig gelernt von irgendwo, die mir imponiert haben und habe im Jugendkreis diese Andacht gehalten, ganz schlicht, dass man sich für Jesus entscheiden muss und so weiter. Und erstaunlich, dass Jesus sich zu diesem schlichten Wort bekannt hat. Und wenn ich heute also noch in den alten Blättern blättere, wo ich 15 oder 16 war, das Herrliche, mein Auftreten hat sich wahrscheinlich gar nicht sehr viel geändert. Und es ist herrlich, es ist die Dringlichkeit geblieben des Evangeliums und vor allem, dass das ganze Wort Gottes uns eine Botschaft ist, die wir ja nur dolmetschen müssen. Wir müssen ja nichts erfinden, nichts machen. Wir dürfen nur sagen, ihr sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Und das ist das Wunderbare, das ich euch wünsche und das ich euch mitgeben will. Und das fehlt heute in unserer deutschen Christenheit ganz arg. Und das fehlt auch in der Mission. Und das ist die Botschaft, die wir weiterbringen müssen. Und der Herr segne euch. Ich möchte noch beten, ihr habt ja nachher die Gebetsgemeinschaft. Lieber Herr, das ist wunderbar, wie du auch in den vergangenen Jahrzehnten deine Gemeinde gebaut hast. In großer Schwachheit, und zwar an einfache Leute, unstudierte Leute, aber du hast geredet. Und das brauchen wir in unseren Tagen, dass Menschen dein Wort wieder hören und wach werden. Es muss nicht lang sein und es muss auch nicht besonders gelehrt aussehen oder schmissig. Wir wollen es einfach die Wahrheit bekennen und die Wahrheit macht frei. Und es sind so viele Menschen, die ohne dich verloren gehen und in die Hölle kommen. Und das ist so schwer, wenn wir das ihnen sagen, dass uns das niederdrückt und traurig macht. Denn ohne dich als Versöhner kann kein Mensch selig werden. Vielen Dank auch für den Dienst vom Lev, für die Aufgaben, in denen alle stehen, auch die Lieben, die schon vorangegangen sind, die uns da so bezeugt haben durch ihren Dienst. Wir denken auch an die Ulrike Papst, an die Frau Kempf und viele andere, an denen wir das gesehen haben, wie du wirkst, auch durch schwache Menschen hindurch, und dass das unser Menschsein so groß macht. Herr, gib uns diese Vollmacht aus deinem Wort, diese Schlichtheit, die aus deinem Geist kommt, dass wir bei dir bleiben. Und gib du, dass in dieser Zeit noch viele gerettet werden. Amen. Amen.